ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast über alles, was richtig, falsch und richtig falsch ist. Ich bin Christoph, ich habe mein Theologiestudium erfolgreich dereinst abgebrochen und bei mir sind Urs.
Hallo?
Und Alex.
Hallo.
Die beiden sind Diakone. Das ist so eine Art Hilfspriester. Die dürfen alles außer Tiernahrung, Beichte hören, wollte ich sagen, und Abendmahl feiern. Dafür können die aber verheiratet sein. Alex, wieso machst du das? 20 Sekunden oder weniger?
Ich finde es großartig, Menschen zu begleiten bei entscheidenden Stadien in ihrem Leben, zum Beispiel bei einer Taufe, bei einer Eheschließung oder auch bei Beerdigung.
Und weil du dann eben öfter in Kirchenhäusern stehst, besteht die Gefahr, dass du genauso wie Urs in salbungsvolles Geschwafel abgleitest. Aber keine Sorge, dafür habe ich hier den Wasser von Jericho, meine pastorale Hupe. Wenn die erklingt, heißt es Schluss mit dem Predigton. Bitte nochmal neu formulieren oder aber für immer schweigen. Und wem ich am Ende der Folge am häufigsten ins Wort gehupt habe, der muss, Urs?
Der muss sich vom anderen ein Wort aufgeben lassen, was in der nächsten Folge einzubauen ist. Am besten so, dass man es nicht direkt merkt.
So sieht's aus. Eine engelsgleiche Stimme erinnert uns jetzt noch einmal daran, was Sünde eigentlich ist.
Eine Sünde bezeichnet Handlungen, Emotionen oder Gedanken, die im Widerspruch zu Gottes Maßstäben stehen. Im Johannesevangelium ist zu lesen: Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht.
Dankeschön. Jetzt noch schnell den Timer gestellt, damit ihr nicht labert, so lange bis der Heiland wieder auf der Matte steht.
Also bitte.
Und dann kann's auch schon losgehen. In den Innenstädten und vor allem im Bereich um den Bahnhof, da kann man es wohl am häufigsten hören. Entschuldigung, hast du vielleicht ein bisschen Kleingeld für mich über? Man weiß nicht, in welcher Situation sich die Person befindet, die da nach einem Euro oder mehr fragt. Vielleicht ist der Mensch obdachlos, braucht dringend Unterstützung. Vielleicht gehört der oder die aber auch zu einer organisierten Bande von Bettlerinnen und Bettlern, darf das Geld gar nicht behalten, sondern muss alles abgeben. Und was, wenn die Person süchtig ist und mit dem Geld, das ich gebe, dafür sorge, dass der Mensch Drogen kauft und damit noch weiter ins Elend stürzt? Ist es Sünde, einem Junkie einen Euro zu geben? Zum Bekenntnis, wie geht ihr damit um? Gebt ihr Menschen, die euch um Geld bitten, auf der Straße was?
Ja, Alex? Auf jeden Fall, aber tatsächlich natürlich auch nicht immer.
Mhm. Urs?
Hört sich nach Angeberei an, aber ja, oft.
Mhm. Ja, ich gebe auch, ja, ab und zu. Ich verhalte mich ganz komisch. Manchmal bin ich super freigebig und manchmal total geizig und zurückhaltend damit. Alex, in welchen Situationen gibst du was?
Ach, also ganz ehrlich, es kommt wirklich auch auf die Art der Ansprache an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, die Menschen, die in diesen Situationen sich befinden und andere Menschen um Geld bitten müssen, die haben sich, das ist mal klar, diese Situation nicht selber ausgesucht. Und das kostet Überwindung, egal.
Genau, egal ob Bande und sie werden
Junkie,
dazu gezwungen, drogenabhängig, obdachlos.
Oder unverschuldet obdachlos geworden. Und das kann ja wirklich ganz schnell gehen. So, und ja, wie gesagt, es kommt auf die Art der Ansprache an. Und dann gebe ich auch wirklich gerne, wenn es so ein wirklich penetrantes Anschnorren ist, ja, wo es fast darum geht, mal schnell auf Quote zu kommen, weil ich brauche hier heute Vormittag mal eben schnell meine 25 Euro oder so. Ich weiß nicht, ob ich das immer beurteilen kann. Mit Sicherheit nicht, keine Frage, aber dann gehe ich durchaus auch weiter.
Also ist Sympathie dann irgendwie doch schon ein Faktor?
Ja.
Und muss man leider sagen, ob die Person das jetzt irgendwie in Anführungsstrichen gut macht oder irgendwie schlecht macht, ist dann ja auch ein Faktor.
Ja, ich will ehrlich sein, leider ja. Na,
also wenn
es ist tatsächlich so.
Kann die Person das nur penetrant tun?
Genau, vielleicht kann sie das auch nur so tun und es ist irgendwie auch echt ein Bauchgefühl bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie du es eingangs erwähntest, auch stimmungsabhängig.
Mhm. Urs, du hast gesagt, du gibst oft was. Mhm. Was ist mit dem Fall, wo du denkst, ja, die Person kann das vielleicht nicht behalten oder investiert es in irgendwelche Süchte, die die Abhängigkeit nur noch weiter treiben? hilfst du dann nicht da, die Situation noch zu verschlimmern? Ist ja ein Argument, das immer wieder kommt. Ich gebe denen nichts, das geben die eh nur für schlechte Dinge aus.
Genau. Die Frage ist ja, ich gebe denen das, weil es mir, ach ja, egal, es, ich gebe denen das, weil es mir um die Menschen geht. So. Wenn es mir um die Menschen geht, ist doch die Frage, womit nutze ich ihn? Und es gibt ja auch immer so Bestrebungen, die sagen, ja, ich gebe denen ein schönes Butterbrot und kaufe ihnen einen Kaffee. Ne? Das ist doch viel besser. Und so, dann können die, ne, so.
Mhm. Hört man auch viel als
genau,
Argument, ja.
Ich bin aber nicht deren Mutter oder Vater. Das sind in der Regel erwachsene Leute, die, auch wenn sie vielleicht süchtig sind, oder viele sind gar nicht süchtig, darf man auch nicht vergessen, sondern psychisch krank. Ne? Die verhalten sich dann so, dass man denke, oh, der ist irgendwie breit oder so, aber er ist eigentlich psychisch krank. Das sind erwachsene Leute. Und die so zu behandeln, zu sagen, ich bringe dir jetzt, was ich glaube, was für dich richtig ist, das ist, finde ich, wirklich, hat was mit entwürdigendem Verhalten gegenüber zu tun. Also die Nase hochtragen und jetzt lasse ich ein paar Brotkrumen für dich fallen und vielleicht noch einen gut gemeinten Rat mit auf den Lebensweg zu geben, sowas nicht alles sofort aufzuessen und sich etwas noch zurückzuhalten. Darum geht es nicht. In der Bibel steht, und wer bittet, der empfängt. Und der empfängt nicht von Gott, sondern der empfängt durch uns, die wir das für Gott erledigen müssen. Ja, ich gehe 2-0 in Führung. Juhu, auf jeden Fall, ich finde das absolut nicht korrekt. Und außerdem,
die Leute zu bevormunden.
Und man muss ja auch weiter. Wenn ich diese Art von Verantwortung für den haben möchte, ich entscheide mal für ihn, was besser ist, wann höre ich denn damit auf? Nehme ich den mit nach Hause, um ihn dann vielleicht noch zu baden, zu waschen, ihm noch Übung darin zu geben, ein sesshafter Mensch zu werden? Wie weit soll die Verantwortung gehen, wenn ich meine, ich könnte das tun? Und ich weiß ja nicht, vielleicht hat dieser Mensch schon von 5 anderen Leuten vorher ein Brötchen bekommen. Dann sagt er, ich möchte kein Brötchen, dann sind, habe ich auch schon genug gehört, Leute entsetzt, ne? Habe ich auch schon Gespräche gehört, wo dann jemand abgelehnt hat, ich
dann
möchte kein...
undankbar, ne?
Ja, genau, dann sind die undankbar und jetzt habe ich hier, ne, so schlecht kann es ihm ja gar nicht gehen, ne? Liegt da in zerfetzten Klamotten, total fertig, so schlecht kann es ihm ja gar nicht gehen, wenn er ein Brötchen hier anliegt. Vielleicht haben schon 4 Leute gedacht, das Brötchen wäre besser.
Außerdem verfehlt dieses Argument, finde ich auch, ja, dann würde ich das Leid ja nur noch vergrößern oder unterstützen. Die Situation ist sowieso schon Mist. Ja, so, und ich gebe dem Menschen, wenn überhaupt, ein Stück Würde zurück, indem ich sage, ja, ne, du kannst jetzt entscheiden, was du damit machst.
Du würdest also, Urs, sagen, frei nach den Verfehlungen amerikanischer Außenpolitik, wenn ich Verantwortung übernehme, brauche ich auch eine Exit-Strategie. Also gucken,
ja, ganz genau.
Wann ist die Hilfe vorbei oder wohin gehe ich noch weiter auf dem Weg?
Ja, genau. Also hier würde ich sagen...
Oh, Gottes Willen, jetzt...
Merkst du selber, ne?
Ja, das ist, weil ich mit euch rumhänge und diese Diktionen sich langsam mir ins Ohr fressen und ich dann auch sowas sage wie, wohin will ich denn mit dem Menschen auf den Weg noch gehen? Das ist ja grauenhaft. Aber ich nehme die pastorale Hupe.
Also so schlimm, wie du das gerade formuliert hast, klang es bei uns noch nie.
Ja, ja, ich habe auch, aber ich fand es auch ein romantisches Gefühl, ne?
Ja, überhaupt,
weil wir so ein bisschen mehr zusammenwachsen, ne? Auch so ein bisschen ekelhaft. Mhm. Aber
Gemeinschaft auch schön.
Ja, zurück zum Thema. Alexander, in Deutschland muss doch keiner betteln, oder?
Ja, offensichtlich schon. Mhm. Auch das ist ja schon wieder so eine wunderbare Meinung. Ja, das hat doch niemand nötig. Und wenn jemand meint, es nötig zu haben, naja, dann werde ich ihm erklären oder ihr, warum das gar nicht so ist. Was für ein Hochmut. Nein, es gibt tatsächlich Situationen und das, fand ich selber auch in der Vorbereitung auf diese Folge sehr interessant, kann schneller gehen, als man so denkt.
Ja, klar.
Ja,
was hast du gefunden?
Beispielsweise, wie schnell es gehen kann, in Deutschland kein Obdach mehr zu haben. Ja? Irgendein Kredit, der nicht mehr bedient werden kann oder durch irgendeine, ach jetzt fällt mir nicht so schnell ein Beispiel ein.
Schicker Schufa-Eintrag.
Ja, oder durch eine Trennung, aus welchen Gründen auch immer, ja, 1, 2, 3, ja, so schnell vielleicht nicht, aber schneller als man so glaubt.
Ganz schnell stehst du auf
der Straße, so.
Circa 50.000 Männer und Frauen leben in Deutschland auf der Straße, mehr als 600.000 sind wohnungslos. Laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sind die Ursachen bei 57% Kündigungen, 21% Miet- und Energieschulden, 16% Trennungen und Scheidungen.
Und dann gehe ich zu einem Menschen, ja, der seine komplette Identität verloren hat in dem Fall, ja, das, was er sich aufgebaut hat, und sage ihm, ja, aber hören Sie mal, Sie müssten doch jetzt nicht hier auf der Straße leben. Sie könnten doch mit Ihrem Leben etwas Sinnvolleres anstellen, ja. Damit trete ich ja nur noch mal nach.
Urs, du hast gerade die Schufa erwähnt. Warum?
Ja, also wenn du Schufa-Einträge bekommst, dann, wenn Leute dich überprüfen, zum Beispiel, wenn du eine Wohnung mieten möchtest, gibt es durchaus Leute, die dann sagen, ich brauche aber eine Schufa-Auskunft. Und wenn du dann da ankommst und du hast eine Schufa, also Schulden da eingetragen, die du nicht beglichen hast oder begleichen kannst, dann sagen die, ja, der ist ja so schon total, oder die ist ja schon total verschuldet. Warum soll ich den hier wohnen lassen? Ne? Also du kannst einen Rucksack mit dir rumschleppen an Zeug, den du nicht wieder los wirst, der quasi verhindert, dass du wieder einen Job kriegst, dass du eine Wohnung bekommst und so weiter. Darüber hinaus aber, in Deutschland muss keiner betteln, die sind alle faul. Ich glaube, was bei der ganzen Diskussion oft vergessen wird, ist, wie komplex und anforderungsvoll unsere Gesellschaft ist. Ich habe mal ein Interview gehört mit einer Frau, die macht in einem sozialen Brennpunkt in Köln Schulunterricht, so richtig kalt, sprach die, ne? Jung, komm mal her, sagte die zu ihren Schülern. Und die waren irgendwie aus Syrien oder so. Und die dachte immer, was reden sie, hä? So, ne? Und die sagte immer, das Schlimme ist, die Jungs arbeiten total viel, haben Erfolge. Und ich weiß aber, unsere Gesellschaft ist so komplex, dass die auf eine Ebene kommen von Fähigkeiten, die die sich erarbeiten müssen, um irgendwie anständigen Job zu, also anständig im Sinne von einen, mit dem du dich selber finanzieren kannst, das ist so, so schwer und so hoch, dass es für uns, die wir oft alle schon sehr hoch starten, vielleicht kommt einem das nicht mehr so vor, aber das ist wahnsinnig komplex. Und wenn du auch diese Komplexität nicht bedienen kannst und kein soziales Umfeld hast, was dich hält, dann bist du so schnell auf der Schnauze. Und wenn du da einmal liegst, die Motivation wieder aufzustehen, die ist schwierig.
Ich habe tatsächlich folgende Szene erlebt in Münster am Dom. Da sprach eine Frau, wiederum eine andere Frau, die im Eingangsbereich des Domes saß und gar nicht Geld wollte, die einfach nur dort saß, aber schon irgendwie einen Kaffeebecher vor sich stehen hatte, sprach diese Frau sie an und sagte, aber Sie müssen das doch gar nicht und ich nehme Sie jetzt mit. Und ich, so, warum wollen Sie? Und dann sagte diese Frau, schaute sie an und sagte mit ganz klarer Stimme, weil ich hier sitzen möchte, weil ich das will. Das hat mich wirklich tief beeindruckt. Ja? In der Entscheidung, wie auch immer ich hier hingekommen bin oder was auch immer dazu geführt hat, ja, aber die Entscheidung, dass ich jetzt hier sitze und das aushalte und für mich bestimmt habe, ja, fühle ich mich wieder selbstbestimmt. Das ist für mich eine Szene, an die muss ich sehr, sehr oft denken, wenn ich ja entsprechende Menschen durch bestimmte Konditionierungen meinerseits wieder etikettiere und sicherlich auch schon gedacht habe, aber das müsste doch eigentlich nicht sein. Ich habe es doch gar nicht zu bewerten.
Ich komme nochmal zu dem Fall, den ich auch eingangs erwähnt habe. Was ist mit Banden und Bandenchefs, vielleicht auch hier und da Chefinnen, aber machen wir uns nichts vor, allermeisten Chefs, die irgendwie ein kriminelles Geschäftsmodell daraus entwickelt haben, die Menschen, über die wir hier gerade gesprochen haben, denen es wirklich dreckig geht, auf die Straße zu schicken, damit die dann für die Geld einsammeln und die davon nichts sehen.
Also es gibt Sozialverbände in Deutschland, zum Beispiel die Caritas, die sagt, das ist ein Mythos. Aha. Es gibt diese Bettelmafia nicht.
Das Bundeskriminalamt geht davon aus, dass bei einem Großteil der in Deutschland auftretenden ausländischen Bettlerinnen und Bettler organisierte Ausbeutung vorliegt, kann dafür aber keine Beweise liefern. Betroffene und Sozialverbände sprechen oft von einem Mythos einer Bettelmafia.
Sagt, ja, da kommen Großfamilien, weil das in den Ländern noch üblich ist, in Großfamilien zu leben, die kommen hierher und die betteln gemeinschaftlich. Ja, das stimmt. Aber im Sinne von der Patron, der dann da steht, ne, das ist auch so eine Vorstellung, ne, der Patron, der dann abkassiert und der ist dann reich und fährt mit dem Mercedes irgendwie dann zurück nach weiß Gott wohin, Das sagen die, dafür gibt es keine polizeilichen Belege. Wenn das gemeinsam tun und sich gemeinsam vielleicht in irgendeiner Schrottimmobilie zusammen aufhalten, ist das deswegen schon eine Mafia? Ist das deswegen schon eine kriminelle Vereinigung? Nur weil die sagen, es ist besser, wir machen das zusammen als jeder für sich?
Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, warum die Caritas ein Interesse daran hätte, das zu behaupten, wenn es nicht so wäre. Und die sind ja, muss man ja sagen, irgendwie schon nah dran an diesen Menschen.
Ich glaube, mit diesem Argument, naja, damit unterstütze ich ja nur die Mafia oder eine Bettelmafia, ja, damit erleichtere ich mich vielleicht, ja, oder mein Gewissen und sage, ja, da muss ich ja nichts geben, da muss ich ja nichts geben, das ist ja nicht so schlimm.
Also, und auch nochmal, indem ich den Euro, 2 Euro oder vielleicht auch mal mehr gebe, bin ich auch überhaupt kein Supertyp.
Nee,
ich bin überhaupt kein Supertyp und ich denke überhaupt, ich bin da viel geiler als die, die hier mit dem Brötchen um die Ecke kommen und so weiter und so weiter. Überhaupt nicht. Auch ich beruhige damit ganz bestimmt zum Teil mein Gewissen. Ich rede mich darauf raus. Die fragen mich mit oder ohne Worten und ich leite es wirklich aus der Bibel ab. Wenn da einer ist, dann muss ich das machen. Deswegen mache ich das und ich mache mir aber nicht vor, dass ich jetzt irgendeinen Unterschied für den mache oder so.
Also ich höre raus, ihr findet es okay, Leuten was zu geben. Ihr findet es sogar eher schlecht, vielleicht Leuten nichts zu geben. Aber das löst ja noch nicht das Problem. Was können wir tun? Was kann vielleicht auch Kirche tun und tut es vielleicht schon, dafür zu sorgen, dass eben nicht so viele Leute auf der Straße um Geld bitten müssen?
Ich glaube, es wird immer Menschen geben, die aus welchem Grund auch immer und aus welcher Situation heraus auch immer weiterhin auf der Straße leben und dies vielleicht auch wollen. So etwa bei uns in Südoldenburg nannte man diese Gruppierung häufig die Nicht-Sesshaften. Ich weiß nicht, ist das eine offizielle Bezeichnung?
Die Bezeichnung Nicht-Sesshaft wird im Fachgebrauch nicht mehr verwendet. Auch im Bundessozialhilfegesetz taucht sie seit 2005 nicht mehr auf. Kritisiert wurde der Begriff Nicht-Sesshaft, da er den Anschein vermittelt, es handele sich bei den Betroffenen um eine klar eingrenzbare Personengruppe mit einer spezifischen Lebensweise. Das ist aber nicht der Fall.
Aber was die Kirche leistet, ihnen zum Beispiel abends, ja, für die Nacht oder auch in der kalten Jahreszeit zumindest die Möglichkeit zu bieten, pass mal auf, ja, du kannst natürlich tagsüber machen, was du willst, ja, wir können darüber nicht entscheiden, aber wir bieten dir auf jeden Fall nachts eine Herberge an, ja. Das ist, finde ich, sehr beeindruckend.
Was ich mich immer frage bei solchen Institutionen, zum Beispiel auch die Tafeln, ich bin immer mit mir selbst uneins, ob ich nun denken soll, wow, ist das nicht toll, dass es die Tafeln gibt, dass sich da Menschen engagieren und Menschen, die das brauchen, da hinkommen können und eine Mahlzeit bekommen und ja auch inzwischen viele andere Sachen, die die Tafeln leisten, oder ob ich mir einen Kopf fassen soll, weil ich denke, was für ein Armutszeugnis, dass wir in einem Land leben, das so hoch entwickelt ist und wir brauchen trotzdem noch eine private oder halbstaatliche Initiative, die diesen Leuten helfen muss.
Genau das habe ich mal auf dem WDR gehört. Da war, ich glaube, derjenige, der in Bielefeld die Tafel initiiert hat. Und der hat genau das gesagt. Er hätte nur die Tafel initiiert, weil er geglaubt hat, hat dann über sich selbst gelacht, über seine Naivität, weil er geglaubt hat, wenn ich das mache, dann ist die Stadt Bielefeld oder das Land NRW oder so so peinlich berührt, dass ich deren Aufgabe übernehme, dass die denken, oh Gott, das kann ja nicht sein, dass das jetzt ein Privatmann machen muss. Jetzt nehmen wir mal die Verantwortung ernst und machen das. Und er sagt, das war so naiv, die haben sich natürlich, da hat sich überhaupt nichts geändert, kriegt höchstens von denen noch ein bisschen Unterstützung. Und die Tafeln sind ja mittlerweile so groß, dass die eigene wie Rewe oder so Vertriebszentren haben, wo Sachen gelagert werden, um die weiterzuschicken, weil der Bedarf so riesig hoch ist. Und du hast ja eben noch gefragt, was können wir denn dagegen machen, dass das aufhört? Also wenn wir jetzt wirklich von der Obdachlosigkeit reden, die wir so vor Augen haben, die man am Bahnhof, hinterm Bahnhof und so weiter trifft. Wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, da hat es auch viel mit psychischer Erkrankung zu tun, die vielleicht den Menschen gar nicht zulässt, anders zu leben und damit nicht zurechtzukommen. Ich glaube, sowas kriegen wir nur ganz schwer in den Griff. Ich habe keine Ahnung, wie man das komplett verhindern kann oder zu 99% oder so. Wichtig fände ich, mit den Leuten vernünftig umzugehen, denen nicht irgendwelche so geh arbeiten, irgendwelche bekloppten Tipps vor den Kopf zu knallen, sondern die freundlich zu grüßen, auch wenn man gerade nichts geben kann, geben will, auch gut, kann man sagen, nee, leider nicht, statt nein und so.
Ja, vor allem, Entschuldigung, Urs, aber vor allen Dingen, also so hast du das gerade nicht gemeint, ne? Aber überhaupt schon diese Idee, dass die Situation in den Griff zu bekommen.
Ja.
Die Situation ist so, wie sie ist. Die Menschen sind da. Die haben eine Entscheidung für sich getroffen. Aus einer bestimmten, aus einem bestimmten Umstand, aus einer bestimmten Situation. Vielleicht genau, auch
die
aus
Notlage,
einem...
Die Notlage haben sie sich nicht ausgesucht.
So, das meine
aber
ich.
Wie sie damit umgehen.
Genau, wie sie damit umgehen. Das ist ganz wichtig. Aus einem Scheitern heraus. Ja. So, das ist die Situation. So, und es ist sowas typisch Deutsches, diese Situation beheben zu wollen, in den Griff zu bekommen.
Ja, und der Starke kann sich nicht vorstellen, schwach zu sein.
Ja, genau.
Der Starke kann sich nicht vorstellen. Ja, gell? Der Starke kann sich nicht vorstellen.
Du räumst aber ab heute.
Ja, der Starke kann sich nicht vorstellen, schwach zu sein. Der kann sich nicht vorstellen, wie das ist, dass man da nicht raus will.
Genau.
Oder raus kann. Dass man nicht die Energie aufbringt, bevor ich so dreckig da, würde ich doch immer lieber, ich würde ja alle, jede Arbeit machen und so.
Ich hab
man
das
muss
nicht
jeder,
zu beurteilen.
Man muss, ja, und man, selbst die einfachsten genau. Sachen können eine totale Überforderung sein.
Ganz genau.
Auf welcher Ebene auch immer.
Ich habe es nicht zu beurteilen. Ich kann auch beim Kfz-Mechaniker nicht beurteilen, ist das jetzt ein Motorschaden, liegt es an der Kardanwelle oder sonst was.
Ja, ganz genau.
Weil du keine Ahnung davon hast.
So.
Genau. Ja, und, vom Auto oder von der Situation
genau.
notleidender Menschen.
Und selbst wenn du denkst, ich würde das sofort hinkriegen. Ihr könnt ja überall über was arbeiten, könnt ja Pfand sammeln, zumindest das und so. Nee, gibt auch Leute, die können auch das nicht.
Aber ich kann einen Menschen ernst nehmen, wenn er mich fragt, ja, hast du einen Euro für mich? Dann kann ich sagen, ja, habe ich und ich gebe ihn dir.
Ja, aber nee, so. du kannst sagen, du brauchst nicht, dir auch nicht anlügen. Du musst nicht sagen, nee, habe ich nicht. Du kannst sagen, habe ich, ich gebe dir aber keinen oder ich will dir nichts geben. Du brauchst dir nicht irgendwelche Scheiße zu erzählen.
Für den Moment nehme ich ihn ernst.
Genau, da bin ich voll ausgerastet bei einer Sache. Da habe ich auch wirklich jemanden noch so halb in die Stadt verfolgt, um mit denen dann zu diskutieren, der gar nicht diskutieren wollte. Da sagte der... Sagt, mir schenkt auch keiner was. Oh. Also, selbst wenn das stimmt, dass dem noch nie irgendjemand irgendwas geschenkt hat, ja, ist das kein Grund, ist mir egal, ist das...
Hupe für den Ton.
Genau, ist das kein Grund, es genauso zu machen. Zu sagen, der eine hat den Fehler gemacht, darf ich denselben Fehler auch machen. Das ist... Grober Unfug, Nummer eins und Nummer zwei, glaube ich es einfach nicht. Es war noch nie einer da, der dir mal, was weiß ich, Vorfahrt gelassen hat, der dir mal Sachen irgendwo hochgetragen hat, der dir vielleicht mal was zum Geburtstag geschenkt hat, obwohl das vielleicht noch was anderes ist, der dir irgendwie aus einer Notlage geholfen hat. Wirklich noch nie, ganz ehrlich. Und ich weiß, was die Leute damit ausdrücken wollen. Ich habe es auch schwer und ich muss erstmal jetzt hier an mich denken. Das ist auch völlig okay. Aber... So eine Kacke, wirklich, da drehe ich durch.
Es mag einen verschwindend geringen Prozentsatz unter den Menschen geben, die uns um einen Euro anhauen, die haben das gar nicht nötig, sondern das ist für die eine Methode, Geld zu machen, die sind aber gar nicht in so einer großen Notlage. Wie geht ihr damit um? Was macht für euch das für ein Gefühl aus und wie verändert das eure Bereitschaft zur Hilfsbereitschaft? Oder steckt manchmal der Gedanke in euch, ich glaube, der braucht das gar nicht so wirklich nötig, der bescheißt mich?
Also tatsächlich versuche ich mich von diesem Gedanken zu befreien. Ja, wenn er mich fragt, dann ist es mir, also es klingt jetzt merkwürdig, aber dann ist es mir egal, dann will ich nicht erst die Lebensumstände kennen, in die hinein ich spende. Ja, ist mir egal.
Ja, ich weiß das doch überhaupt nicht.
Ich kann das doch gar nicht
ich
sagen.
Ich weiß das doch überhaupt nicht. Selbst wenn ich das annehme, weiß ich es nicht. Und wenn Leute ankommen und die erzählen mir eine ganz elaborierte Geschichte. Ich habe auch schon bei uns im Viertel zweimal einen Typen getroffen, der mir unterschiedlichste Geschichten erzählt hat, warum er jetzt Geld braucht. Und wo ich schon annehmen musste, weil sich da vieles widersprach, dass das nicht stimmt. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, du kannst dich nicht erinnern, du hast mir das schon mal erzählt, du brauchst Geld und erzählst mir jetzt eine Geschichte, warum das ist alles okay. Ich brauche die Geschichte gar nicht.
Ja, ich glaube, dahinter steckt so diese Vorstellung von einer Wechselwirkung. Ne? Also wenn ich jetzt schon was gebe, dann möchte ich ja zumindest mit dem Gefühl, ich habe geholfen, ich habe ein gutes Werk getan, aus der Situation herausgehen.
Und der hat ja auch Erfahrung gemacht, dass er damit für die Geschichte auch so was bekommt und so.
Ich wollte auf etwas heraus, was deine Oma gesagt hat, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe.
Oma ist immer gut.
Ja, ne? Dann soll er dafür spuken gehen.
Ganz genau.
Kannst du erklären, was deine Oma, Gott hab sie selig, damit gemeint hat?
Neben Fegefeuer gab es die Möglichkeit, noch irgendwo als Geist umzugehen, gehen. Ne? Und er hat gesagt, ja, das ist doch nicht mein Fehler. Das ist dann, wenn es hier einen Fehler gibt, dann hat dieser Mensch den Fehler gemacht.
Wenn es ihn gibt.
Genau. Und das ist immer, es wird immer wieder, das ist auch so ein deutsches Ding, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so ein deutsches Ding, ne? Wenn dir das Fahrrad geklaut wird, du hast das Fahrrad nicht abgeschlossen, bist du schuld, weil das Fahrrad nicht abgeschlossen hast. Ich würde immer noch sagen, vor allem ist der schuld, der das Fahrrad geklaut hat. Ne? Also das.
Almosen kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet Mitleid. Und ist das, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht eine der ersten Aufgaben der Diakone, sich um die Armen zu kümmern, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ganz genau. Almosen geben, bei den Armen sein. Mhm. Ja, Fürsorge für die Armen zu tragen, ja. Das ist ein Weiheversprechen sogar.
Das heißt, was habt ihr da genau versprochen?
Wir haben bei der Weihe dem Bischof gegenüber versprochen, unter anderem für die Armen und Hilfsbedürftigen da zu sein und ihnen, so gut es geht, in ihrer Notlage zu helfen.
Zu helfen, also konkret zu helfen, aber auch darauf auch aufmerksam zu machen.
Zu
sagen, Moment, hier stimmt was nicht.
Nun zu euch, die ihr uns über die Lautsprecher oder mit den Kopfhörern an oder in den Ohren hört. Wie geht ihr mit solchen Situationen auf der Straße um, wenn ihr gebeten werdet, Geld zu geben? Schreibt es uns, auf welchem Weg auch immer, ihr erreicht uns schon. Wir kommen jetzt hier zur Abstimmung. Ist es Sünde, einem Junkie einen Euro zu geben? Alex?
Nein, auf gar keinen Fall.
Urs?
Nein.
Dem schließe ich mich an. Dann zählen wir jetzt noch die pastoralen Hupen. Alex, ich muss dich sehr loben. Du hast dir in dieser Folge nicht eine einzige pastorale Hupe eingefangen. Yes. Ich habe eine, die nicht so wirklich richtig zählt, weil die ist ja nur deswegen da, weil ihr mich ständig so negativ beeinflusst. Und Urs
so kann auch nur ein Protestant sprechen.
Wir sprechen über Verantwortung und sich selber.
Da kommt er wieder um die Ecke.
Und Urs hat satte 4 pastorale Hupen. Du hast aber auch heute gepredigt.
Also ich wirklich Fastenpredigt in der K-Woche. Also wow.
Mein lieber Alex, welches Wort möchtest du Urs denn aufbrummen für einen der nächsten Podcasts?
Korthose.
Ach, halt doch die Schnauze.
Und beim nächsten Mal widmen wir uns dieser Frage.
Ist es Sünde, in den Zoo zu gehen?
Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Ist es Sünde? Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik: Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme: Manuela Reiser. Ton und Schnitt: Johannes Kasser.